Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die FDP muss sich nach Ansicht von Parteichef Gerhard als eigenständige Oppositionspartei profilieren. Zum Auftakt des Bundesparteitages in Bremen forderte er die Delegierten zu einem Neuanfang frei von Koalitionszwängen auf. Einem Zusammengehen mit den Sozialdemokraten auf Bundesebene erteilte er eine Absage. Gerhard kritisierte die Politik der rot-grünen Koalition als Arbeitsplatzvernichtung. Der Parteichef wurde erneut an die Spitze der Liberalen gewählt.
85% für den Vorsitzenden. Genug für zwei Küsschen. Doch ohne Gegenkandidat kein berauschendes Ergebnis. Es passte zu einem sehr nüchternen Parteitag. Zum ersten Mal seit 30 Jahren versammelten sich die Liberalen in der Opposition. Und der Vorsitzende war bemüht, in dieser Rolle Chancen zu entdecken. FDP pur, das bedeutet nicht nur viel Gelb in der Dekoration, sondern auch Konzepte ohne Rücksicht auf einen Koalitionspartner. Gerhard warb für niedrigere Steuersätze und ein schlankeres Sozialsystem und fand deutliche Worte für die Parteifreunde, die schon auf eine Ablösung der Grünen als Regierungspartner der SPD spekulieren.
Für einen falschen Weg, für eine falsche Politik steht die FDP als Reservepartei nicht zur Verfügung, heute nicht und morgen auch nicht.
Koalition mit der SPD also ausgeschlossen? Nicht ganz.
Wenn Sie eine andere Politik wollen, müssen Sie zuerst die Grünen an die frische Luft setzen und einen Parteitag machen mit dem glatten Modernisierungsprogramm. Das ist die Voraussetzung.
Gerhards liberaler Gegenspieler Jürgen Möllemann hatte da weniger Skrupel. Die SPD kommt für ihn als Partner in Frage. Hauptsache, die FDP kann wieder mitmischen.
Ich bin Mitglied der Freien Demokratischen Partei und kämpfe mit Ihnen allen gemeinsam dafür, dass wir möglichst viel liberale Politik zur Geltung bringen. Es ist mir ziemlich schnurz, wer mir dabei hilft.
Und dass Möllemann damit nicht ganz alleine steht, zeigten die Delegierten, die ihn zum ersten Mal mit fast 70% ins Präsidium wählten.
Die FDP will auf diesem Parteitag ihre Oppositionsrolle klar formulieren, auch wenn einige in der Partei es kaum abwarten können, bald wieder auf den Regierungsbänken zu sitzen, wenn nötig auch neben der SPD. Parteichef Gerhard ist entschlossen, diese Ungeduldigen im Zaum zu halten.
Für Überraschungen sorgte die Wahl des Bundestagsabgeordneten Thiele zum neuen Schatzmeister. Der 45-Jährige konnte sich in einer Kampfabstimmung gegen den Wirtschaftsexperten Friedhoff durchsetzen, den Parteichef Gerhard vorgeschlagen hatte. Thiele übernimmt das Amt vom bisherigen Schatzmeister Solms, der zuvor auf die schwierige finanzielle Lage der Bundespartei hingewiesen hatte. Der russische Jugoslawienbeauftragte Tschernomyrdin führt seit heute Vormittag in Belgrad Gespräche mit Präsident Milosevic. Es ist sein vierter Versuch, auf diplomatischem Wege einen Ausweg aus dem Kosovo-Konflikt zu finden. Tschernomyrdin hatte sich zuvor mit dem EU-Beauftragten Ahtisaari und US-Vizeaußenminister Talbot beraten. Am späten Nachmittag wurden die Verhandlungen zwischen Tschernomyrdin und Milosevic unterbrochen, meldete eine Belgrader Nachrichtenagentur.
Viel früher als erwartet und mehrfach in den letzten Tagen angekündigt, der russische Sonderbotschafter Viktor Tschernomyrdin traf heute Morgen um 10.30 Uhr auf dem Belgrader Flughafen ein. Ursprünglich wollte dieser mit dem finnischen Präsidenten Ahtisaari nach Belgrad reisen. Dieser versucht im Auftrag der EU eine Friedenslösung für das Kosovo zu erarbeiten. Doch er hatte wegen der Anklage gegen Milosevic abgesagt. Empfangen wurde der russische Gast von Serbiens Ministerpräsident Mirko Marjanovic und dem russisch-orthodoxen Statthalter in Belgrad. Tschernomyrdin erläuterte seine Entscheidung, trotz des Haftbefehls gegen Milosevic mit diesem zu verhandeln. Er sei der rechtmäßig gewählte Präsident Jugoslawiens. Auf die Frage nach dem Ende der Bombardierung sagte Tschernomyrdin, wir arbeiten an dieser Frage, wir geben uns in Moskau große Mühe, um zu einer Lösung zu kommen. Die Krise kann man nur auf politischer Ebene lösen und das hängt von uns allen ab. Eine Reporterin, das hängt doch nur von Milosevic ab. Tschernomyrdin darauf unwirsch, von uns allen, danke. Anschließend fuhr er direkt zu Milosevic. Die Gerüchte in Belgrad wollen noch heute Abend von einer Äußerung Milosevic und Tschernomyrdins wissen.
Die NATO hat auch heute ihre Angriffe auf Jugoslawien verstärkt. Begünstigt durch gutes Wetter und klare Sicht sprach die Allianz von einem Rekord ihrer Einsätze. Sie richteten sich gegen Militärstellungen, Flughäfen, Munitions- und Treibstofflager. Bombardiert wurden auch Elektrizitätswerke und Umspannstationen. Dadurch fielen in weiten Teilen Jugoslawiens die Strom- und Wasserversorgung aus.
In der zentralserbischen Stadt Aleksinac sollen nach serbischen Angaben mindestens 3 Menschen getötet und eine unbekannte Zahl von Zivilisten verletzt worden sein, als Bomben in ein Wohngebiet einschlugen. Auch das weiter südlich gelegene Niš wurde erneut bombardiert. Getroffen wurde hier die Autobahn, die die drittgrößte Stadt Serbiens mit der mazedonischen Hauptstadt Skopje verbindet. Durch Manöver der albanischen Armee nahe der Grenze zum Kosovo ist die Situation dort angespannt. An der einstündigen Übung waren 1200 Soldaten mit schwerem Gerät beteiligt. Erst gestern hatte es jenseits der Grenze Gefechte zwischen UÇK-Kämpfern und jugoslawischen Einheiten gegeben.
In Toulouse haben heute Abend die regelmäßigen deutsch-französischen Konsultationen begonnen. Bundeskanzler Schröder und Staatspräsident Chirac wollen den EU-Gipfel nächste Woche in Köln vorbereiten. Auf dem Programm stehen außerdem die europäische Verteidigungspolitik und der Beschäftigungspakt. Zunächst ging es aber um den Kosovo-Konflikt.
Diesmal soll es ein echter Arbeitsgipfel sein, mit kleiner Ministerriege, aber großem Programm. Toulouse steht vor allem im Zeichen des Kosovo. Frankreich drängt darauf, das Kosovo nach Ende der Militärschläge unter ein europäisches Mandat zu stellen und sucht dafür noch die Unterstützung der Bundesregierung. Beide Seiten fordern einen raschen Aufbau der europäischen Verteidigungsidentität. Diese sei nach der Einführung des Euro nun das wichtigste Ziel der EU. In Toulouse wird deshalb auch bereits ein gemeinsamer Kandidat für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik gesucht. Gehandelt werden Staatssekretär Verheugen und NATO-Generalsekretär Solana. Weniger harmonisch ist die Vorbereitung des Beschäftigungspakts. Paris ist unzufrieden, dass während der deutschen EU-Präsidentschaft keine neuen Vorschläge für eine europäische Beschäftigungspolitik gemacht wurden. Frankreich wirft Bonn vor, hier nicht ehrgeizig genug zu sein. Paris will den Beschäftigungspakt deshalb auf dem kommenden EU-Gipfel nicht endgültig verabschieden. In einem schwierigen internationalen Kontext versuchen beide Länder, ihren Beziehungen wieder neuen Schwung zu geben.
Nach den Verstimmungen der letzten Wochen wollen Deutschland und Frankreich auf dem EU-Gipfel in Köln wieder mit einer Stimme sprechen. Hier in Toulouse sollen dafür die Weichen gestellt werden. Vor allem bei der europäischen Beschäftigungs- und Verteidigungspolitik bedauern die Franzosen, dass die Regierung Schröder zu zauderlich sei. Und auch die geplante Entstaubung der Beziehungen ist noch nicht vorangeschritten. Von Toulouse sollen deshalb konkrete Signale ausgehen.
Führende Vertreter aus Wirtschaft und Politik haben heute um Vertrauen für die europäische Währung geworben. Nach dem Beschluss der EU-Finanzminister, Italien eine Ausweitung seines Haushaltsdefizits zu erlauben, war der Euro gestern auf seinen Tiefstand gesunken. Notenbankchef Tietmeyer sagte, insgesamt habe sich der Euro seit Anfang des Jahres gut entwickelt. Kanzler Schröder betonte, die EU halte unverändert an ihrer Stabilitätspolitik fest.
Trotz dauerndem Verfall, der Bundeskanzler machte heute Mittag Mut. Mut für den Euro, Mut für die Märkte.
Obwohl ich mich ungern auf alle möglichen Kronzeugen berufe, mit Herrn Tietmeyer, der gesagt hat, der Euro hat jedes Potenzial, um eine stabile Währung zu bleiben. Deswegen aufgeregte Reaktionen sind völlig überflüssig.
Sein Potenzial hat der Euro bisher jedenfalls nicht ausgeschöpft. Der Außenwert hat mehr als ein Zehntel verloren, gemessen in Dollar. In D-Mark wird der Dollar zeitweise schon mit 1,88 Mark gehandelt. So teuer war er zuletzt vor 2 Jahren. Den meist sozialdemokratischen Regierungen in Europa traut die Bankenwelt immer weniger zu, die europäische, vor allem die deutsche Wirtschaft in Schwung zu bringen. Dass die Finanzminister vorgestern von strikten Haushaltsvorgaben für Italien abgerückt sind, wird als übles Zeichen gewertet. Außerdem zieht der attraktive amerikanische Markt den Euro runter.
Der Euro scheint zurzeit schwach, weil die Zinsen in den USA deutlich höher sind als in Euroland. Es lohnt sich also, sein Geld dort anzulegen. Sowas stärkt den Dollar und schwächt tendenziell den Euro.
Zudem floriert die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten. Die Finanzwelt blickt mithin über den Atlantik und schickt das Geld dorthin. In Frankfurt am Main wird schon darüber nachgedacht, was ist, wenn der Euro weiter schwächelt? Werden dann Zinserhöhungen in Europa nötig? Das würde die Währung stützen, die Konjunktur aber weiter drosseln.
Bundesfinanzminister Eichel erhält heute die von seinen Ministerkollegen angeforderten Sparvorschläge. Die einzelnen Ressorts hatten knapp 14 Tage Zeit, sich zu möglichen Kürzungen im Umfang von pauschal 7,4% zu äußern. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Angebote sollen zunächst geprüft werden. Ziel ist es, die 30-Milliarden-Lücke im Bundeshaushalt 2000 zu decken. Eichel sagte der Bild-Zeitung, zu den Kürzungen gebe es keine Alternative. Höhere Steuern lehnte er ab. In Belgien werden sämtliche Hühner und Eier aus inländischer Produktion vom Markt genommen. Grund dafür ist der Fund von hochgiftigem Dioxin in den Produkten eines Futtermittelherstellers. Dieser soll auch nach Frankreich und in die Niederlande geliefert haben. Der Verkauf von Eiern und Hühnern soll so lange ausgesetzt werden, bis die Ergebnisse von Laboruntersuchungen vorliegen.
Aus dieser Geflügelfarm in Kalmhout, einer von 350 in Belgien, kam der erste Verdacht. Dioxin, das krebserregende Seveso-Gift im Hühnerfutter. Das freilich war schon Anfang März. Seit 26. April sollen die belgischen Ministerien das Laborergebnis kennen. Dioxin ist im Geflügelfutter, gerät ins Hühnerfleisch und besonders konzentriert in Eidotter. Doch heute Abend erst handelte der belgische Gesundheitsminister. Vorbeugend, wie er sagt. Große Supermarktketten hatten schneller reagiert. Heute Morgen schon räumten sie die Hähnchen- und Eierregale von belgischen Produkten. Frage an den Gesundheitsminister: Gift nur im Hühnerfutter? Antwort: Genau werden wir das Ausmaß erst Anfang nächster Woche kennen, wenn wir alle Tests haben, wenn wir die Fleischproben auch von Schweinefleisch analysiert haben. Dann werden wir entsprechend handeln. Bis dahin gibt's erstmal keine Grillhähnchen mehr. Sie werden eingefroren, bis Gewissheit herrscht. Und die Eier, die heute aus den Regalen genommen wurden, werden vernichtet. Es könnte ein neuer belgischer Skandal werden, wenn sich erst mit Gewissheit herausstellt, wie lange die Behörden aus Rücksicht auf die kommerziellen Interessen von Geflügelfarmern und Futtermittelproduzenten die Gefahr dem Volke verschwiegen haben. Und obendrein ist zur Stunde noch nicht geklärt, wohin das verseuchte belgische Tierfutter denn noch exportiert wurde.
Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan um die Grenzregion Kaschmir gibt es offenbar Bemühungen um eine Annäherung. Erstmals seit Beginn der Eskalation telefonierten heute die Regierungschefs beider Länder miteinander. Pakistans Ministerpräsident Sharif sagte anschließend, man sei sich einig, dass der Streit am Verhandlungstisch beigelegt werden solle. Die indische Luftwaffe flog auch heute wieder Angriffe auf vermutete Stellungen muslimischer Rebellen. Dabei wurde ein indischer Kampfhubschrauber abgeschossen. Die abgewählte israelische Regierung hat einen weiteren Gebietsstreifen im Westjordanland annektiert. Damit soll die größte jüdische Siedlung Ma'ale Adumim künftig bis nach Ost-Jerusalem heranreichen. Mit der Annexion werden die Palästinensergebiete faktisch geteilt. Die Palästinenser fordern ein Eingreifen der USA. Auch Parteifreunde des künftigen israelischen Regierungschefs Barak sprechen von einer Provokation. Der türkische Ministerpräsident Ecevit wird mit einer neuen Koalition regieren. Der Sozialdemokrat Ecevit hat heute die Verhandlungen mit der konservativen Mutterlandspartei und der nationalistischen MHP erfolgreich beendet. Die Nationalisten, die bei der Wahl im April überraschend zweitstärkste Partei wurden, sind damit nach 22 Jahren erstmals wieder an der Macht.
Vor dem ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz hat die polnische Polizei rund 300 Kreuze entfernt. Sie waren dort von radikalen Katholiken aufgestellt worden. Aufgerufen dazu hatte der antisemitische Politiker Schwiton. Die Aktion führte weltweit zu Protesten jüdischer Organisationen. Schwiton wurde vorübergehend festgenommen. Gestern hatte die Polizei auf dem Gelände mehrere Sprengsätze entdeckt. Lediglich ein Kreuz blieb stehen. Es war 1979 anlässlich des Besuchs von Papst Johannes Paul II. An der Gedenkstätte errichtet worden.
Der Beginn der Sommerferien wird in Zukunft in den einzelnen Bundesländern nicht mehr so stark schwanken wie bisher. Die Kultusminister einigten sich gestern Abend in Leipzig auf einen neuen Zeitplan für die Jahre 2003 bis 2008. Danach wird neben Bayern und Baden-Württemberg auch Nordrhein-Westfalen eine feste Ferienkernzeit im August erhalten. Bei den anderen 13 Ländern liegt der Beginn der freien Wochen zwischen Mitte Juni und Mitte Juli. Die Minister hoffen, durch die Neuregelung die Ferien besser zu entzerren als bisher. Eine Woche nach Beginn des Hochwassers im Süden und Südwesten Deutschlands entspannt sich die Situation weiter. Am Bodensee sprechen die Behörden nach einer Sturmwarnung allerdings noch von einer leicht kritischen Lage. Aus Bayern werden dagegen landesweit sinkende Pegelstände gemeldet. Mit Beginn der Aufräumarbeiten wird das Ausmaß der Schäden sichtbar.
Bundeswehr-Lastwagen statt Schlauchboote. Der augenfälligste Fortschritt am fünften Tag der Flutkatastrophe in Neustadt an der Donau. Doch der Weg zurück zur Normalität ist noch weit. Erschöpft kehren die Menschen von den Aufräumarbeiten zurück, deprimiert über das Ausmaß der Zerstörung. Für sie hat die Stadt eine Anlaufstelle eingerichtet, vermittelt Wohnungen und Helfer, informiert über die Abfallbeseitigung. Hier gibt es auch Anträge für finanzielle Hilfen. Ob und in welcher Höhe die gezahlt werden, ist heute freilich nicht zu erfahren. Die meisten Fragen richten sich an die Bausachverständigen. Wie lassen sich die überfluteten Häuser wieder bewohnbar machen? Das ausgelaufene Heizöl macht die Sanierung kompliziert und teuer. Überall muss es die Feuerwehr abpumpen. Auch Tanks, die gesichert waren, hatten dem enormen Wasserdruck nicht standgehalten. Unermüdlich im Einsatz die Bundeswehr. Obwohl derzeit keine Überschwemmungsgefahr besteht, verbauten Pioniere heute 30.000 Sandsäcke. Quasi eine Notreparatur, einem erneuten Hochwasser würde dieser Dammabschnitt bei Neustadt nicht mehr standhalten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 29. Mai.
Ein Hoch im Osten, zwei Tiefs im Westen Europas. Deutschland liegt genau dazwischen und bekommt von allem etwas ab. Die Tiefs bringen Wolken und feuchte Warmluft. Das Sonnenhoch treibt das Quecksilber nach oben. Und diese Mischung sorgt für Blitz und Donner. Von Sachsen-Anhalt bis nach Thüringen besteht heute Nacht sogar Unwetterwarnung. Es kann kräftig hageln. Im Westen klart es dagegen langsam auf. Morgen erwartet uns ein Wechsel zwischen Sonne und Wolken. Mit Gewitterschauern muss vor allem in den Mittelgebirgen und am Alpenrand gerechnet werden. Meist schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Im Norden etwas frischer aus West, in Gewitternähe starke Böen. In Brandenburg und im Breisgau heute Nacht 17, sonst 11 bis 15 Grad. Morgen Temperaturen von 24 bis 28 Grad, an der Küste 19 bis 22 und am Niederrhein 30 Grad. Auf Sonnenschein müssen wir bis Dienstag nicht verzichten, doch die schwülwarme Gewitterstimmung hält an und wenn es kracht, bläst ein stürmischer Wind dazu.